Die Materna-Chefsesselgespräche. Der etwas andere Blick auf die Digitalisierung. Diesmal führte die Interviewreihe Materna-Chefsesselgespräche unseren CEO Martin Wibbe ins Fußballstadion. Genauer gesagt zum VfL Bochum, einem der traditionsreichsten Fußballvereine im Ruhrgebiet. Im Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Ilja Kenzig geht es um mehr als die sportliche Leistung auf dem grünen Rasen. Wie ist es gelungen, den Verein wieder Bundesliga-tauglich zu machen? Wie positioniert sich der Verein, um talentierten Nachwuchs zu generieren? Und was passiert in Sachen Digitalisierung? Die Gesprächspartner tauschen sich über ihre Visionen und über Analogien zwischen Sport und Wirtschaft aus. Und nicht zuletzt zu den Themen Datenmanagement, CSR und Nachhaltigkeit, die sowohl Materna als auch dem VfL Bochum besonders am Herzen liegen und aktiv vorangetrieben werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem folgenden Chefsesselgespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Chefsesselgespräche. Das etwas andere Format mit dem Blick auf die Digitalisierung. Heute im Materna Podcast. Mein Name ist Martin Wibbe und ich bin Vorstandsvorsitzender der Materna SE und freue mich heute ganz besonders hier bei unserem Gastgeber, dem VfL Bochum, 1848 zu Gast zu sein, der traditionsreiche Fußballverein aus dem Ruhrgebiet. Und ich bin sehr stolz darauf, den Herrn Kenzig heute begrüßen zu dürfen. Herr Kenzig, herzlich willkommen in diesem schönen Format. Freue mich sehr, dass Sie für uns Zeit haben. Sie sind seit 2018 Geschäftsführer des Erstligaklubs und haben im letzten Jahr ganz souverän den Klassenerhalt geschafft. Dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Ich sage gleich noch, was meine Vorliebe sein wird, aber deswegen umso schöner, dass ich Ihnen gratulieren kann. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt und wir sitzen hier. Sitzen zusammen und wollen ein bisschen darüber sprechen, welche Analogien es gibt im Sinne von Digitalisierung, Wirtschaft, Sport, was spielt dort zusammen. Aber Herr Kenzig, vielleicht erstmal zu Ihnen, vielleicht ein paar Sätze zu Ihnen und wo wir eigentlich sind. Wo befinden wir uns hier?
Ja, wir sind im Volovia Ruhrstadion, was hier in Bochum von allen als Schmuckkästchen bezeichnet wird. Es ist allerdings in der Realität eher ein Museum. Es ist tatsächlich das letzte Stadion im deutschen Profifußball, welches nicht neu oder umgebaut worden ist. Und natürlich für Fußballromantiker ein Traum. Für mich auch, ich bin auch so einer. Aber wir wissen auch, dass es die beliebteste Auswärtsfahrt aller Fans in Deutschland ist, tatsächlich hier hinzukommen, weil man kann vom Bahnhof hochlaufen zum Stadion, es ist noch in der Stadt. Es ist ein Erlebnis wie früher, nicht irgendwie eine Arena irgendwo auf der Wiese, fernab von allem. Und hier kann man noch den Fußball, wie er früher war und eigentlich auch zukünftig sein sollte, auch wenn es immer schwieriger wird natürlich, erleben. Und ist ein absoluter USP für uns. Auf der anderen Seite natürlich auch ein limitierender Faktor, weil das Wachstum in diesem Stadion logischerweise begrenzt ist. Und ergo müssen wir umso innovativer sein und Wege finden, anders zu wachsen. Und da spielt natürlich die angesprochene Digitalisierung auch eine große Rolle bei uns.
Ja, vielen Dank erstmal für dieses Eingangsstatement und schön, dass wir hier in diesem, ich sag mal, Sie haben es genannt, Museum sein können. Ich nehme das ein bisschen anders wahr. Wir waren ja schon eben unten auf dem Platz und muss sagen wirklich, dass der Rasen wirklich auch toll ist und die ganze Atmosphäre, wenn man selbst mal hier gewesen ist. Ich sag ganz, ganz offen, ich bin ja BVB-Anhänger häufig hier in der Gästekurve gestanden und muss sagen, dass ich die Atmosphäre natürlich schon sehr zu schätzen weiß und es ist immer wieder eine tolle Gelegenheit, auch mal wieder herzukommen. Und daher heute aber umso schöner, dass wir auch hier in der Runde sitzen. Grundsätzlich, das Ruhrgebiet hält ja zusammen, ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig und von daher ist mir natürlich ein Sieg des VfLs immer näher als den Rest in der Republik. Ich weiß, dass ich mich damit vielleicht auch sehr klar positioniere pro Ruhrgebiet und das ist natürlich auch gewollt. Aber ich glaube, es ist, Herr Kenzig, wir haben das ja auch gerade eingangs schon so ein bisschen, wie wir uns kurz vorher unterhalten haben, ein bisschen festgestellt, die positive Entwicklung des VfL in den letzten Jahren. Und dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie geht es jetzt weiter? Sie haben ja gerade von Wachstum gesprochen. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt für das laufende Jahr? Im Fußball wird man ja auch Strategien verfolgen, die längerfristig sind, aber natürlich auch vielleicht kurzfristig Ziele haben. Also wie setzt sich das bei Ihnen zusammen?
Gut, kurzfristig, es hängt natürlich alles mit den Geschehen auf dem grünen Rasen ab. Das heißt, jetzt wo wir in der ersten Liga sind und wo wir den Liga halt erneut geschafft haben, im dritten Jahr jetzt in der Bundesliga spielen wieder, was vor uns nur Union Berlin geschafft hat von den normalen Aufsteigern. Also wir haben jetzt eigentlich die größte Klippe umschifft, aber es ist natürlich jetzt Pflicht, weiterhin alles dafür zu tun, um noch Jahre dran zu hängen und den Verein dabei sich entwickeln zu lassen. Aber unser ganz großes Ziel ist natürlich, wir nennen es Vision 100+, Wir waren letzte Saison der einzige Verein, der nicht die 100 Millionen Umsatzmarke geknackt hat. Und wenn du dich in der Bundesliga wirklich dauerhaft etablieren willst und nicht nur temporärer Gast sein willst, dann musst du heutzutage mindestens 100 Millionen Umsatz generieren. Das heißt, wir haben eine Lücke von 20 bis 30 Millionen, die wir in sehr kurzer Zeit schließen müssen. Und das heißt, wir müssen Wachstum schnell herbeiführen. Das ist uns auch gelungen. Der Trend ist positiv. Aber diesen Trend gilt es jetzt natürlich zu bestätigen, zu festigen. Und dafür haben wir auch drei Ansätze gewählt. Zum einen müssen wir Effizienzweltmeister sein. Das heißt, wir müssen aus wenig viel machen. Das war immer schon in die DNA des VfL Bochum, aber die Konkurrenz heute sieht so aus, dass wir aus sehr wenig sehr viel machen müssen mittlerweile. Also große Herausforderung. Wir brauchen mehr Qualität und die müssen wir suchen, sagen wir, wo sie für uns findbar ist. Das heißt, wir müssen die einfachen Dinge versuchen perfekt zu machen, klingt ein bisschen nach Kalenderspruch, aber ist im Fußball das Rezept, um 80% der Konkurrenz zu schlagen, weil im Fußball Geld immer wieder, oder im Fußball fließt immer wieder Geld zu, die Ressourcen erneuern sich automatisch, die Sponsoren verlängern, die Fernsehgelder verlängern sich, es kommt immer wieder neues Geld rein und deswegen werden jene mit viel Geld auch nachlässiger und das ist unsere Chance. Und zu guter Letzt ist Kontinuität der Erfolgsfaktor Nummer eins im modernen Fußball. Und wie kriegt man die? Es braucht klare Strukturen, aus denen erwächst Vertrauen. Vertrauen bedeutet Ruhe und Ruhe ist die Grundvoraussetzung für Kontinuität. Und mit diesem Ansatz wollen wir eben diese 100 Millionen erreichen, darüber hinausgehen und gleichzeitig eben die Liga halten. Also sehr, sehr dynamisch, sehr komplex, aber nach 11 Jahren zweite Liga haben wir keine Zeit zu verlieren und wir müssen ja diesen Rückstand in weniger als 11 Jahren auf die anderen aufholen und da sind wir dabei.
Ja, sehr, sehr interessanter Einblick, gerade auch, wenn Sie sagen über das Thema Wachstum. Ich habe selbst das eben auch schon mal in unserem Vorgespräch kurz berichtet, wir als Materna haben als Unternehmen natürlich auch eine starke Wachstumsphase jetzt hinter uns. Die letzten 3,5 Jahre sind wir hier und hier jedes Mal mehr als 20% gewachsen, was dazu führt, dass man natürlich an einigen Stellen auch Nachholbedarfe hat, Stellen besetzen muss, auch Strukturen schaffen muss. Und da gibt es doch schon eine relativ große Analogie auch zu dem, was Sie gerade berichten, dass Sie im Grunde erstmal wieder auch die nächste Entwicklungsstufe auch heben müssen. Von daher ganz spannend, durchaus eine ähnliche Herausforderung. Welches Thema davon beschäftigt Sie aktuell am meisten? Also was lässt Sie nachts wach bleiben? Gibt es da was?
Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Wir haben motivierte, hungrige Mitarbeiter, viele junge, viele erfahrene, gute Mischung eigentlich. Und die haben gezeigt eben, dass sie den Ansatz verstehen, das auch verinnerlichen, nicht erst seit ich da bin, sondern auch vorher schon. Und insofern lässt es mich gut schlafen. Klar, der sportliche Erfolg, man steht das VfL Bochum immer mit dem Rücken zur Wand und das wird sich auch nie ändern, das war auch in der Geschichte nie anders, aber deswegen kann man auch da beruhigt sein, weil über dem Verein steht ein guter Stern, wir haben bisher immer die Ergebnisse bekommen, wenn wir sie gebraucht haben, aber klar, Dinge, die man nicht selber beeinflussen kann, das heißt die Entwicklung in der Fußballindustrie, wo jetzt doch Veränderungen stattfinden, die man so schnell nicht erwartet hat. Summen, die explodieren. Und ich sage jetzt mal, früher waren es die Eintrittsgelder, die über die Größenordnungen entschieden haben. Dann waren es die Fernsehgelder. Wer mehr hatte, hatte einen Vorteil. Mittlerweile sind wir angekommen in einem Zeitalter, wo die Transfereinnahmen, sage jetzt mal, über die Rangierung sozusagen, die Geldrangierung bestimmen. Die Clubs erzielen mit Transfers mehr Gelder als aus der Fernsehverwertung. Das hat es so eigentlich auch noch nie gegeben in den letzten Jahren. Und da müssen wir halt aufpassen, weil wenn Clubs wie Stuttgart plötzlich für 40, 50, 60, 70 Millionen verkaufen, wenn Frankfurt Spieler für 100 Millionen jedes Jahr verkauft, ein Spieler für 100 Millionen jedes Jahr, dann sind das natürlich Summen, die kannst du bei allem Wachstum als VfL Bochum nicht aufholen. Wir müssen aber diese Gegner schlagen. Und das heißt, wir müssen innovativ sein und schauen, wie wir das meiste aus unseren Mitteln machen. Aber diese Entwicklungen, klar, die lassen einem natürlich schon teilweise schweißgebadet aufwachen sogar. Ja.
Aber das sind ja eigentlich so gesehen auch Marktveränderungen oder auch externe Faktoren. Ne? Das ist ja nichts, was Sie alleine bewerkstelligen oder auch beantworten können. Auch da gibt es wieder eine schöne Analogie. Wenn man den IT-Markt sich anschaut, ist natürlich heute das Thema künstliche Intelligenz das treibende Thema. Jeder wird es auch verfolgt haben. ChatGPT ist in aller Munde, generative KI, künstliche Intelligenz. Wovon wir fest ausgehen, ist, dass auch unser Markt sich verändern wird. Und damit beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv, auch zu überlegen, wie wird uns das beeinflussen. Ich behaupte mal, im Sport wird das auch schon eine Rolle spielen. Man sieht das ja immer schön, diese Expected Goals, also in der Statistik, aber auch in der Analyse von Spielern. Auf der anderen Seite kann man das sehr schön auch auf Firmen übertragen. Das ist im Grunde relativ gleich. In der Produktion haben sie auch Daten, die sie zur Verfügung haben, und da die richtigen Analysen zu fahren, wie sie einen Predictive Maintenance machen können, wie sie einen digitalen Zwilling aufbauen können. Da gibt es durchaus Analogien. Und das Besondere daran ist, wir als Unternehmen können das gar nicht verhindern. Weil der Markt treibt es genauso, wie Sie es gerade sagen. Das beschäftigt mich gerade zum Beispiel sehr, weil es darum geht, eben auch zu überlegen, was das bedeutet das für uns als Unternehmen. Genauso wie Sie überlegen, wenn jemand für 100 Millionen verkaufen kann, überlege ich halt, naja, was mache ich jetzt mit künstlicher Intelligenz? Wie kann ich das Geschäftsmodell verbessern? Wie kann ich uns langfristig sicher aufstellen, sodass es auch eine Zukunftsfähigkeit gibt und dass man da nicht den Anschluss verpasst? Also auch da wieder eine sehr schöne Analogie. Sie haben eben schön gesagt, es ist auch darum geht, aus dem, was Sie haben, das Maximale rauszuholen. Da sind Sie natürlich auch darauf angewiesen, Expertenwissen zu haben, die richtigen Menschen zu haben und natürlich auch zu schauen, wie Sie immer wieder auch neues Know-how reinbekommen, auch da Ideen bekommen. Wie gehen Sie davon? Also wie sichern Sie sich Talente, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes? Weil neben dem Ergebnis auf dem Rasen kommt es ja auch darauf an, dass Sie die klugen Köpfe drumherum haben. Wie gehen Sie davon? Was ist für Sie da wichtig?
Ja, also auf dem Platz natürlich erstmal am wichtigsten, dass man da die richtigen Spieler bekommt. Und da spielt die Digitalisierung eine ganz wesentliche Rolle heute, weil Transfers erfolgen auf Basis von Daten. Und ein Spieler braucht diese Daten, also er braucht Statistik, das heißt, er muss spielen. Und da ist unsere Plattform, wo junge Spieler eben sehr früh Verantwortung bekommen, Spielminuten bekommen, Stammspieler werden können in der Bundesliga, ist natürlich attraktiv und kann Karriere nachhaltig beeinflussen, weil eben alles über diese Daten dann entschieden wird. Die Höhe des Spielervertrages, die Ablösesummen, das wird heute alles aufgrund von Daten auch irgendwo hochgerechnet. Und insofern sind wir da attraktiv, weil eben junge Spieler bei uns eher zum Einsatz kommen als bei Borussia Dortmund beispielsweise, wo das Niveau schlichtweg höher ist und die Ziele auch viel höher gesteckt sind. Und insofern spielt das eine große Rolle, diese Plattform anzubieten, um Daten zu bekommen. Außerhalb des Platzes ist es ähnlich. Plattformgedanke bei uns, wir haben in 11 Jahren zweite Liga, muss man sagen, sind die Gehaltsstrukturen nicht mitgekommen. Und das heißt, wir sind eigentlich gar nicht in der Lage, Top-Fachkräfte von anderen Clubs abzuwerben oder von außen reinzuholen, weil wir damit unsere Hierarchie durcheinander bringen würden oder wir das Geld überhaupt nicht haben. Und dabei haben wir jetzt aus der Not sozusagen eine Tugend gemacht und gesagt, wir fokussieren uns auf High Potentials, auf Junge, die hungrig sind, die im Fußball-Business Karriere machen wollen und die bei uns von Anfang an eine maximale Verantwortung bekommen, ganze Abteilungen aufbauen können, mit einem weißen Blatt Papier beginnend. Und wir stellen fest, natürlich nicht so einfach, diese High Potential in den Fußball zu locken. Früher wären sie zu Fuß gekommen und hätten hier Schlange gestanden für ein Bewerbungsgespräch. Heute gibt der Markt so viele spannende andere Industrien her. Und das heißt, die High Potentials eben kommen nicht automatisch. Und da suchen wir selber sehr intensiv. Wir haben quasi auch so ein eigenes Mitarbeiter- oder Scouting, nicht nur für Spieler, sondern auch für zukünftige High Potentials ein bisschen eingerichtet. Und üben uns auch in Geduld, weil wir sagen, wir wollen den Richtigen, der uns besser macht und der etwas reinbringt, was wir nicht haben und normalerweise uns nicht leisten können. Und dann kann es halt schon mal sein, dass eine Stelle ein Jahr oder länger nicht besetzt ist. Aber da sind wir konsequent, weil wir sagen, wir wollen kein Mittelmaß, weil, wie gesagt, wir haben einen Rückstand aufzuholen, wir müssen schnell wachsen, wir brauchen die Besten. Und dann warten wir halt, bis wir die finden. Dann dauert es zwar länger, aber wir wissen, es wird den Verein nachhaltig verändern. Und das hoffen wir zukünftig noch, diese Geschichten von den High Potentials, die schon gekommen sind, dass die dann wiederum dienen, um andere anzulocken. Und insofern attraktive erste Station im Profifußball, nicht nur für Spieler, sondern auch für Fachleute zu sein.
Da spielt ja wahrscheinlich, also erstmal sehr interessant, weil auch da gibt es wieder eine tolle Analogie, die da spielt wahrscheinlich aber auch das, Sie haben es vorhin Museum genannt, oder auch die Werte im Fußball. Ja, Sie haben ja sehr stark auch über die Werte geredet, dass da auch ein Verfall durchaus da ist. Und der VfL Bochum ja so ein bisschen das, ich sag mal, das Gegenmodell ist vielleicht zu schlecht formuliert, aber
mich
so,
ja.
So sagt, das ist sehr stark aus der Fußballkultur kommend, die interessanteste Auswärtsfahrt des Jahres. Das ist ja alles Werteversprechen sozusagen. Da sehe ich wieder eine starke Analogie auch zur Firma Materna. Wir sind Familienunternehmen, seit 43 Jahren am Markt. Und bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Also es geht erstmal darum, die Mitarbeiter müssen zufrieden sein, müssen einen guten Job haben, sicheren Job haben. Auf der anderen Seite geht es dann auch darum, gute Kundenarbeit zu machen, gute Qualität zu liefern. Und dann wird sich irgendwie der kommerzielle Erfolg einstellen. Und wenn man das schafft, glaube ich, ist man sehr attraktiv heute am Arbeitgebermarkt. Und damit haben wir es geschafft, zum Beispiel jetzt Juni, Juli jeweils knapp 2000 Bewerber zu haben. Also in Summe fast 4000, die sich über die 2 Monate zuletzt bei uns beworben haben. Und da auch da wieder interessant, wir suchen auch nach den Richtigen. Ja, es geht darum, die Richtigen zu finden, nicht den Nächstbesten, sondern den Richtigen, der uns dann in der jeweiligen Aufgabe auch hilft, weiterentwickelt. Und interessante, schöne Mischung zwischen ganz vielen jungen Menschen, Trainee-Programme, aber eben auch dann Senior Professionals. Und das geht nicht ohne, das wissen Sie auch gerade. Sie haben es vorhin gesagt, in der Mannschaft ohne die richtige Mischung. Nur mit ganz Jungen ist auch schwierig, man muss eine gute Mischung haben. Und das gelingt uns zunehmend gut. Und deswegen ist auch da wieder eine schöne Analogie, auch in wie man so die Themen aufbaut und wie man vielleicht auch Wachstum organisch gut schaffen kann. Ich glaube, ein schönes Beispiel.
Wir wissen natürlich auch, es ist ja der schönste Zustand, wenn Sie ein Angebot für jeden Ihrer Spieler haben, weil das heißt, dass Sie eine super Saison spielen und dass alle begehrt sind. Und das wünscht man sich eigentlich. Aber es passiert halt auch außerhalb des Platzes. Wir wissen, dass diese High Potentials, ich hoffe bei Ihnen nicht, aber bei uns natürlich nicht bis zur Rente bleiben, sondern wahrscheinlich ihre ersten 2-3 Jahre absolvieren, Erfahrungen sammeln und dann zum nächstgrößeren Verein gehen. Aber auf der anderen Seite soll es ja auch so sein, weil damit ist Proof of Concept, du kannst hier die Plattform nutzen, du kannst eine Karriere lancieren, wirst anderswo viel, viel mehr verdienen können. Aber dann kommt der nächste High Potential. Aber da stellen wir uns halt auch von Anfang an darauf ein, dass wir diese Leute halt nur sozusagen auf Zeit bekommen und dass sie hier nicht hängen bleiben. Und das wollen wir auch wenn sie schockiert sind, wenn wir bei den Einstellungsgesprächen auch sagen, wir hoffen, dass sie hier in 4 Jahren nicht mehr da sind, also dass wir sie in Stuttgart, Bayern, München und in Leverkusen sehen. Weil das ist ja eigentlich das Ziel. Dann haben wir die Richtigen geholt.
Das ist bei uns ein bisschen anders.
Das hoffe ich, genau. Das ist dann doch ein größerer Unterschied.
Also da haben wir schon hoffentlich eine Bindung, dass die Kollegen, die man ausbildet, auch da bleiben. Wobei man schon zugeben muss, dass es hin und wieder auch natürlich auch Veränderungen gibt. Und das ist ja auch menschlich. Nicht jeder bleibt die nächsten 30, 40 Jahre beim selben Arbeitgeber. Von daher, so gesehen, nein. Aber der Markt von IT-Fachkräften ist natürlich auch sehr eng. Und da wird natürlich schon auch geschaut. Das ist aber immer so ein Geben und Nehmen. Das heißt, dafür kommt dann mal jemand anderes und dann kriegt man das auch gut bewerkstelligt. Also von daher. Aber das Ziel ist schon, die Leute möglichst lang zu binden.
Absolut.
Ja, aber von daher, glaube ich, nachvollziehbar. Wir haben als einer der Arbeitgeberwerte auch Substanz zählt. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was Sie als Werteversprechen haben. Oder auch das Thema Freiraum organisieren, Autonomie können. Das sind unsere Arbeitgeberwerte. Und wir haben es jetzt geschafft, über die letzten Jahre so stark zu wachsen, dass wir jetzt knapp 4000 Mitarbeiter haben, im letzten Jahr 550 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Ich glaube, es ist eine solide Plattform. Sie haben eben von Plattformen gesprochen. Jetzt geht es darum, und das ist so das, was mich dann auch nachts ab und zu wachrüttelt, den nächsten Schritt in dieser Plattform zu finden. Also wie schafft man es jetzt, das Unternehmen weiterzuentwickeln? Weil einfach nur geradeaus weiter so ist dann immer schwierig. Man muss dann auch Strukturen schaffen. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich dann gerade auch beschäftigt. Jetzt gibt es natürlich, Sie haben es die Veränderungen am Markt auch angesprochen. Also Sie haben es vorhin Fußballindustrie, haben Sie es sogar genannt. Das ist mir so interessant, wie Sie das auch als Industrie betrachten. Ist es de facto ja auch. Man kann sagen, es gibt einen Markt dafür. Wie verfolgen Sie da auch die Vereinstradition, verändernder Markt, aber auch das Thema zunehmende Digitalisierung, sei es durch Daten, Sie hatten auch datenbasiertes Transferthema gesprochen, aber auch Digitalisierung in der Vermarktung. Wie nehmen Sie das wahr, also aus Ihrer Rolle heraus?
Ja gut, zum einen haben wir uns von Anfang an, als wir unsere Strategie damals 2018 definiert haben, als Leitmotiv ausgesucht, das Tradition und Innovation, weil wir überzeugt sind, dass wir die Tradition sehr extensiv pflegen müssen hier, um diese Ruhe auch sicherzustellen. Aber wir dürfen nicht ausschließlich rückwärts gerichtet sein, sondern es muss auch erlaubt sein, wenn man die Tradition pflegt, auch innovativ zu sein. Das heißt nicht, dass wir den Fußball überkommerzialisieren wollen. Unser Fußball wird immer Volkssport bleiben, aber wir müssen innovativ sein, weil, wie gesagt, aus wenig viel machen, Chancen suchen, kreativ sein, agil sein, das heißt eben Innovation. Und diese finden wir, wenn wir optimieren, wenn wir schlau kopieren, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, wenn wir Informationen uns reinholen, wenn wir wissen, was tun die anderen. Wir empfehlen auch unseren Mitarbeitern immer, geht raus. Wir wollen das auch fördern. Schaut, was andere machen. Nicht bei Dortmund oder Duisburg oder Schalke, sondern geht weit raus. Fahrt in die Fußballwelt und lasst euch inspirieren, kommt mit neuen Ideen zurück. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und nachher ist natürlich genauso wichtig, bei beschränkten Ressourcen dann jene Projekte auszuwählen, die den größten Hebel haben, die den größten Impact haben fürs Wachstum, für die Professionalisierung, Modernisierung des Clubs. Und wir haben gerade im digitalen Bereich enorm viel gemacht. Ich sage, in 11 Jahren dunklen Zeiten in der zweiten Liga ist vieles liegen geblieben, da war auch kein Geld dafür da. Da haben wir sehr, sehr viel investiert und aufgeholt und wir haben gesehen, das trägt enorm zum Wachstum bei. Auf dem Weg wollen wir auch weitermachen. Wir haben mehrere sozusagen Gebiete definiert, wie wir diese 100-Millionen-Grenze knacken wollen. Und da ist natürlich Digitalisierung einer der Bereiche, wo wir sagen, da werden wir auch zukünftig investieren wollen. Das ist die größte Chance eigentlich für uns, gerade mit einem Stadion, was ein limitierender Faktor ist, ist natürlich in der virtuellen Welt oder über die Technologie sehr vieles möglich. Und das werden wir auch zukünftig verfolgen und das wird auch akzeptiert. Das heißt eben Tradition, Innovation in Balance und das gelingt uns ganz gut. Und wir sind nicht, wie gesagt, rückwärts gerichtet.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, nach vorne gerichtet. Da spielt ja zunehmend auch ein Thema eine Rolle wie CSR, Corporate Social Responsibility, wo es auch darum geht, eben die Ausrichtung, eine Nachhaltigkeit reinzubekommen, eine langfristige Perspektive. Wie gehen Sie damit um? Ich glaube, da gibt es ja auch Anforderungen, auch aus der DFL heraus, in die Bundesliga-Vereine hinein. Wir erleben das natürlich auch. Ich meine, wir sind Familienunternehmen, wir sind schon immer langfristig orientiert, schon immer auch menschenorientiert gedacht. Das heißt, überrascht uns jetzt nicht. Es gibt natürlich ein paar Auflagen, Pflichten, Vergabefähigkeiten sicherzustellen. Damit beschäftigen wir uns gerade sehr extrem. Aber wie gehen Sie damit um? Sie haben ja auch konkrete Richtlinien, die Sie da befolgen dürfen. Aber vielleicht geht es ja noch darüber hinaus. Wie geht der VfL Bochum damit um?
Grundsätzlich die gesellschaftliche Verantwortung. Da ist, glaube ich, die Bundesliga weltweit führend. Alle Clubs haben da seit Jahren schon ein unglaublich hohes Niveau, engagieren sich topprofessionell und setzen diese Kraft, diese Power des Fußballs wirklich hervorragend ein, um Gutes zu tun. Und da ist beim VfL nicht anders. Der VfL hat, das glaube ich, als erster Verein auch die gesellschaftliche Verantwortung in seine Satzung mit aufgenommen. Also ist da auch in der Denke sehr weit führend. Und da haben wir auch allein 2 Personen, die sich darum kümmern im Verein. Also dem geben wir viel, viel Beachtung. Wir haben aber auch in unserer Strategie damals auch festgelegt, deswegen interessant Ihre Frage, wo wir gesagt haben, wir müssen als Verein auch Institutionen zum Wohle der Menschen hier unterstützen. Wir müssen aber auch Treiber zum Beispiel für die lokale Wirtschaft sein. Das ist genauso in diesem Sinne, dass es den Menschen gut geht. Und insofern, glaube ich, sind wir da vorbildlich unterwegs. Und was die Nachhaltigkeit angeht, ist der VfL einer der führenden Vereine vom Mindset her. Wir sind der einzige Club, der in allen Kommissionen und Arbeitsgruppen auf Ligaebene vertreten ist zu diesem Thema. Glaube ich, sind von der Entwicklung der Gedanken am weitesten von allen und wollen über Nachhaltigkeit eben als Teil des Zeitgeistes, aber auch der Herausforderungen der Welt, aber sicherlich auch als Wachstumschance für uns eben auch mit Nachhaltigkeit nicht nur Gutes zu tun, sondern eben auch zum Wachstum beizutragen, ganz konkret, so ehrlich muss man dann auch sein. Und wo wir selber jetzt auch sagen, wir wollen auch etwas weg von dem ganzen Begriff Nachhaltigkeit, sondern eher zu einer nachhaltigen Gesamtstrategie, also nicht eine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern eine nachhaltige Gesamtstrategie für den Verein entwickeln und werden das, wie Sie sehen, dem Stadion natürlich im ökologischen Bereich vielleicht nicht so schaffen, wie das andere können mit ihren modernen Arenen und fokussieren uns deswegen vor allem auf das G, die Governance, wo wir für uns als Fokus herausgesucht haben und sagen, da wollen wir Alleinstellungsmerkmale schaffen, weil wir glauben, dass zum Beispiel der Transparenz zukünftig im Fußball eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, auch ein Erfolgsfaktor wird. Fußball als absolut transparentes Publikumsgeschäft, wo alle mitreden, wo alles öffentlich wird. Und auf der anderen Seite ein Geschäft, was so undurchsichtig ist wie kein anderes. Und dieser Widerspruch, der wird einfach von der nächsten Generation so nicht mehr akzeptiert werden. Und da sehen wir Transparenz als große Chance und haben die Transparenz seit 2018 auch gelebt. Und das hat uns sehr viel Vertrauen, sehr viel Ruhe gebracht. Und insofern sind wir da auch sehr, sehr aktiv und wollen nicht nur gesellschaftliche Verantwortung, sondern auch Nachhaltigkeit eben nutzen, um voranzukommen, um eben Rückstand aufzuholen und vielleicht irgendwo auch ein USP zu schaffen.
Ja, das ist auch da wieder eine schöne Analogie, weil wir mit derselben Logik daran gehen. Wir glauben auch fest daran, dass wir schon eigentlich viele lange Jahre nachhaltig agieren. Aber da gibt es jetzt halt mittlerweile natürlich auch ein paar Herausforderungen, die die Umwelt betrifft, die das Klima betrifft. Da haben wir natürlich auch ein Angebot geschaffen, das hoffentlich anderen Firmen auch hilft oder Interessierten hilft, auch selbst nachhaltiger zu werden. Auch da Wachstumsideen dahinter, ganz klar. Auf der anderen Seite aber auch immer Mittel zum Selbstzweck, auch zu schauen, wie kann man damit selbst was tun, wie kann man selbst von anderen lernen und da auch im Dialog und Transparenz. Kommunikation, Offenheit ist einer der Themen, die wir sehr stark auch intern leben, das ganz offen darüber reden, wenn Dinge anstehen. Also all das kann ich gut einordnen und gibt es eine gewisse Analogie zwischen Materna, würde ich sagen. Von daher umso schöner.
Vielleicht noch ein Wort zur ökologischen Verantwortung. Die nehmen wir natürlich trotz allem wahr. Wie gesagt, wir haben hier natürlich ein Handicap, weil das Stadion einfach sehr, sehr alt ist. Aber wir haben auch da gesagt, wir suchen eine Nische und wir wollen das, was wir tun im ökologischen Bereich, wir wollen die einfache Dinge machen, die aber große Wirkung haben und damit ein Vorbild sein für jeden Haushalt, für jeden Bürger. Und wir sagen, wenn der VfL Bochum es schafft, dann schafft ihr das auch und wollen so ein bisschen diese Nische besetzen, im Kleinen sozusagen auf Ebene der normalen Menschen und eben auch da Chancen nutzen, wo sie eigentlich vielleicht gar nicht vorhanden sind. Mhm.
Aber Herr Kenzig, erstmal vielen Dank an der Stelle für die tollen Einblicke. Ich habe es eingangs so schön gesagt, wie wir uns vorher kurz unterhalten haben, das liebe ich so ein bisschen an meinem Job, genau solche Gespräche wie heute, das mit Ihnen führen zu können. Bevor wir dann aber ganz final auch zum Schluss kommen und nachdem wir jetzt ein Stück weit mal über den VfL Bochum geredet haben, kommt noch ein bisschen ein persönlicher Teil über Sie. Sie dürfen das gerne beantworten und auch gerne ansonsten auch eine alternative Antwort wählen. Wer das Format schon so ein bisschen kennt, weiß, es sind immer so ein bisschen provokante Fragen. Ja, provokant vielleicht gar nicht, aber was, erste Frage wäre, was wollen Sie über sich gerne mal in der Zeitung lesen?
Ich glaube, im Fußball die oberste Regel ist immer, demütig zu bleiben. Und wir sehen viele, die das vergessen und die fallen dann auch tief. Und es ist immer ein Gesamterfolg, ein Teamerfolg und am Schluss auch ist die Mannschaft, die halt dafür sorgt, dass es uns allen gut geht. Und insofern keine Schlagzeile über mich, sondern würde ich Ihnen sagen, wenn es jedes Jahr am Schluss heißt, der VfL bleibt in der Bundesliga, dann ist das der größtmögliche Erfolg. Und das meine ich jetzt auch nicht abschätzig, sondern das ist dann wirklich jedes Mal, als ob wir die Champions League gewinnen für den VfL Bochum.
Mhm. Klasse. Die zweite Frage. Welchen Transfer hätten Sie gerne mal gemacht?
Da bin ich emotionslos, weil wir leben in dem Geschäft und wenn man, wie ich jetzt schon bald 30 Jahre dabei ist, dann weiß man, dass die Woche, wenn du ein Spiel am Wochenende gewinnst, wird die Woche halt anders, als wenn du es verlierst. Und wenn du gewinnst, kannst du Dinge vorantreiben, wenn du verlierst, musst du Krisenmanagement betreiben, verlierst Zeit. Insofern steht auch da, sei es mal, der sportliche Erfolg über allem. Wer den herbeiführt, welche Spieler, da bin ich, glaube ich, zu lange dabei und sage, das ist mir egal. Es ist auch egal, wer auf der Trainerbank sitzt. Hauptsache, er gewinnt die Spiele. Und nur das bringt uns voran. Insofern Ein Wunschtransfer, nein, gäbe es nicht, sondern es ist derjenige, der uns hilft, Spiele zu gewinnen und damit unsere Ziele zu erreichen und das Wachstum voranzutreiben und den Club historisch wieder da zu bringen, wo er hingehört.
Super. Ich sehe schon, ich kriege heute keinen Namen aus ihm heraus. Ne? Habe ich auch nicht erwartet, ehrlich
gesagt. Beim VfL Bochum träumt man natürlich auch nicht von irgendwelchen Namen, sondern das geht auch über den Teamerfolg. Wie gesagt, Gemeinschaft ist unsere größte Stärke im Konkurrenzkampf mit Clubs wie Dortmund.
Absolut. Sie sind Schweizer. Man hört es ein bisschen. Beschreiben Sie doch mal in drei Worten das Ruhrgebiet.
Das ist natürlich eine leichte Frage hingegen, weil lebendig, offen und natürlich fußballverrückt.
Absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Ich bin ja kein gebürtiger Dortmunder, sondern gebürtiger Paderborner und Ostwestfale. Deswegen habe ich aber mich gut assimiliert über die letzten Jahre und kann das total nachvollziehen, was Sie da gerade sagen. Von daher glaube ich, vielen Dank erstmal an der Stelle, Herr Kenzig, für die tollen Antworten, auch für das tolle Gespräch und sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei den Chefsesselgesprächen in der Materna Podcast-Version und freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ganz lieben Dank.
Danke, dass auch Sie wieder dabei waren und uns zugehört haben. Seien Sie gespannt auf unsere nächsten Interviews und unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Falls Sie den Materna Podcast noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie ihn jetzt und verpassen Sie keine Folge. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gern an podcast@materna.group. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.